Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
David ist wieder auf der Flucht. Fast wie zu der Zeit, als er sich vor Saul, dem ersten König Israels, verstecken musste. Die Situation ist diesmal aber eine völlig andere. Denn nun ist er der König von Israel und sein Widersacher ist sein eigener Sohn Absalom. Grundsätzlich käme Absalom ohnehin als Thronnachfolger in Frage. Allerdings hat er sich für diese Position disqualifiziert, weil er seinen Halbbruder, den erstgeborenen Sohn Davids, hatte umbringen lassen. Dieser Halbbruder war der eigentliche Kronprinz gewesen. Abgesehen davon will Absalom keinesfalls abwarten, ob er die Regentschaft eines Tages vielleicht doch noch übernehmen kann, sondern er bringt sich selbst durch einen Putsch an die Macht. Ob er es schaffen wird, sich tatsächlich als neuer König von Israel zu etablieren, darum geht es in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Was wäre ein König ohne seine Berater? Ohne diese politisch versierten Fachleute, die über viel Erfahrung und manchmal auch über einen besonderen Draht zu Gott verfügen. Absalom, der neue Herrscher im Königspalast von Jerusalem, kann stolz darauf sein, einen Berater an seiner Seite zu haben, der früher schon für König David tätig war, aber dann zu ihm, zu Absalom, übergelaufen ist. Sein Name Ahitophel. Über diesen Berater heißt es im zweiten Buch Samuel, im letzten Vers von Kapitel 16, wenn damals Ahitophel einen Rat gab, dann war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So viel galten alle Ratschläge Ahitophels bei David und bei Absalom. Neben Ahitophel gibt es noch einen anderen Berater an Absaloms Seite, der allmählich an Einfluss gewinnt. Er heißt Huschai und ist in Wirklichkeit ein Freund Davids. David hatte ihn gebeten, sich als eine Art Spion am Königshof umzuhören und vor allem die Pläne und Ratschläge Ahitophels zu hintertreiben. In den ersten Versen von Kapitel 17 wird nun berichtet, und Ahitophel sprach zu Absalom, ich will 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und David nachjagen in dieser Nacht und will ihn überfallen, solange er matt und verzagt ist. Wenn ich ihn dann erschrecke und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, flieht, will ich den König allein erschlagen und das ganze Kriegsvolk zu dir zurückbringen, wie die junge Frau zu ihrem Mann zurückkehrt. Du trachtest ja nur einem Mann nach dem Leben, aber das ganze Volk soll in Frieden bleiben. Ahitophels Plan zielt also darauf ab, nicht alle Leute auszulöschen, die treu zu König David halten, sondern seiner Meinung nach reicht es völlig aus, nur David zu töten. Die anderen werden dann sehr schnell die Seiten wechseln und zu Absalom überlaufen. Weiter ab Vers 4. Die Rede gefiel Absalom gut und allen Ältesten in Israel. Aber Absalom sprach, lass doch auch Huschai den Arkiter rufen und hören, was er dazu sagt. Und als Huschai hinein zu Absalom kam, sprach Absalom zu ihm, das und das hat Ahitophel geredet. Sage du, sollen wir's tun oder nicht? Was für ein Glück, dass auch Huschai nach seiner Meinung gefragt wird. Der beurteilt die ganze Situation nämlich ein wenig anders und rät deshalb zu einer anderen Vorgehensweise, die natürlich nicht Absalom, sondern David, dem rechtmäßigen König, weiterhilft. Huschai tut aber so, als ob er nur Absaloms Wohl im Auge hätte. Was Huschai mit seinem Vorschlag in Wirklichkeit bezwecken will, ist wohl, David zusätzlich Zeit zu verschaffen. Ich lese weiter ab Vers 7. Da sprach Huschai zu Absalom, es ist kein guter Rat, den Ahitophel diesmal gegeben hat. Und Huschai sprach weiter, du kennst deinen Vater David und seine Leute, dass sie stark sind und zornigen Gemüts wie eine Bärin auf dem Felde, der die Jungen geraubt sind. Dazu ist dein Vater ein Kriegsmann und wird seinen Leuten keine Nachtruhe gönnen. Siehe, er hat sich jetzt vielleicht verkrochen in irgendeiner Schlucht oder sonst einem Versteck. Wenn's dann geschehe, dass gleich zu Anfang einige unter ihnen, gemeint sind einige von deinen Soldaten, fallen, und es käme das Gerücht auf, das Heer, das Absalom nachfolgt, ist geschlagen worden, so würde jedermann verzagt werden, auch wenn er ein Krieger ist und ein Herz hat wie ein Löwe. Denn es weiß ganz Israel, dass dein Vater ein Held ist und seine Leute tapfere Krieger sind. Auch wenn Huscheis Ratschlag an Absalom in erster Linie David helfen soll, so sind seine Ausführungen dennoch nicht von der Hand zu weisen. Denn David ist ein erfahrener Krieger, ein alter Haudegen, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt. In den Jahren, als er sich vor König Saul verstecken musste, war er zeitweise ganz auf sich allein gestellt. Er weiß, wie man in der Wildnis überlebt und wohin man sich im Notfall flüchten kann. Vor allem aber haben David und seine Leute viel Wut im Bauch, wie eine Bärin, der man ihre Jungen weggenommen hat. Diese Wut über Absaloms Putsch könnte dazu führen, dass Davids Leute ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben für ihre Sache kämpfen werden. Also Vorsicht, so rät Huschai dem neuen Mann auf dem Thron, unterschätze David nicht. Und dann fügt Huschai hinzu, weiter ab Vers 11, darum rate ich, dass du zu dir versammelst ganz Israel, von Dan bis Beersheba, so viel wie der Sand am Meer, und dass du selbst mit ihnen ziehst. So wollen wir ihn überfallen, wo wir ihn finden, und wollen über ihn kommen, wie der Tau auf die Erde fällt, dass wir von ihm und allen seinen Männern nicht einen einzigen übrig lassen. Zieht er sich aber in eine Stadt zurück, so soll ganz Israel Stricke an die Stadt legen und sie ins Tal schleifen, so dass man nicht einen Stein mehr dort finde. Na, wer solche Pläne hat, muss ja wirklich fest davon überzeugt sein, dass sie gelingen werden. Huschai redet Absalom also ein, dass er in erster Linie ein großes Heer zusammenbringen muss, um David und seine Leute überwältigen zu können. Dagegen hatte Ahitophel vorgeschlagen, nur gegen David vorzugehen, in der Hoffnung, dass seine Anhänger zu Absalom überlaufen werden, sobald David getötet wird. Vers 14. Da sprachen Absalom und jedermann in Israel, der Rat Huscheis des Akiters ist besser als Ahitophels Rat. So schickte es der Herr, dass der kluge Rat Ahitophels verhindert wurde, damit der Herr Unheil über Absalom brächte. Dieser letzte Satz nimmt Bezug auf Davids Gebet, von dem in Kapitel 15 die Rede war. Als David aus Jerusalem fliehen musste, hatte er zu Gott gebetet, Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zur Torheit. Wie eine Gebetserhörung war dann Huschai aufgetaucht, der sich gleich anschließend im Auftrag Davids zu Absalom aufmachte, und zwar als Ratgeber und zugleich als Spion für David. Wie verabredet, schickt Huschai nun die Söhne von zwei Priestern los, um David über die aktuelle Situation zu informieren. Nur auf abenteuerliche Art und Weise gelingt es ihnen, bis zu David vorzudringen. Ihre Botschaft an ihn: Sieh zu, dass du dich mit deinen Leuten jenseits des Jordans in Sicherheit bringst, denn Absalom hat vor, mit einem riesigen Heer gegen euch zu kämpfen. Doch gerade weil Absalom erst einmal genügend Kämpfer aus dem Volk rekrutieren muss, bleibt David nun genügend Zeit, auf diese Bedrohung zu reagieren. Ich springe nun zu Vers 22. Da machte sich David auf und das ganze Volk, das bei ihm war, und sie gingen über den Jordan, und als es lichter Morgen wurde, fehlte nicht ein einziger, der nicht über den Jordan gegangen war. Der nächste Vers lenkt unseren Blick noch einmal auf Ahitophel, der einst ein Berater Davids gewesen und dann zu Absalom übergelaufen war. Seine Ratschläge galten bisher als unantastbar. Ja, wenn damals Ahitophel einen Rat gab, dann war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So hieß es wörtlich ganz am Schluss von Kapitel 16. Aber wie Ahitophel sich nun eingestehen muss, sind diese Zeiten offenbar vorbei. Denn Huschai hatte sich mit seinem Vorschlag durchgesetzt. Ahitophel fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und fasst einen tragischen Entschluss. Vers 23. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und bestellte sein Haus und erhängte sich und starb und wurde begraben in seines Vaters Grab. Zurück zu König David. Er hat sich also mit seinen Leuten auf die andere Seite des Jordans zurückgezogen, während Absalom in Jerusalem eine große Anzahl an Kriegern für sich gewinnen konnte. Sie jagen nun David hinterher. Ab Vers 24 wird berichtet: Und David kam nach Mahanaim, aber Absalom zog über den Jordan und alle Männer Israels mit ihm. Und Absalom hatte Amasa an Joab statt über das Heer gesetzt. Amasa aber war der Sohn eines Mannes mit Namen Jeter, eines Israeliters, der zu Abigal, der Tochter des Nahasch, eingegangen war. Diese war eine Schwester der Zeruja, Joabs Mutter. Israel aber und Absalom lagerten sich in Gilead. Die ausführlichen Anmerkungen über die Familie des neuen Heerführers Amasa sollen wohl zeigen, wie sehr der Vater-Sohn-Konflikt zwischen David und Absalom inzwischen auch das gewöhnliche Volk in zwei Lager teilt. Denn obwohl Amasa und Joab, der neue und der alte Heerführer, weitläufig miteinander verwandt sind, so kämpfen sie dennoch auf zwei verschiedenen Seiten. David und seine Leute haben sich also in die gut befestigte Stadt Mahanaim zurückgezogen. Dort werden sie, wie in den restlichen Versen von Kapitel 17 berichtet wird, aus der näheren und weiteren Umgebung reichlich mit Lebensmitteln und sogar mit Betten oder wahrscheinlich mit Schlafmatten versorgt. Es gibt also durchaus noch Menschen, die zu David, dem rechtmäßigen König Israels, halten. Sie sorgen dafür, dass er und seine Leute sich satt essen können und auch gut ausgeschlafen gegen Absalom in den Kampf ziehen. Wir erreichen das 18. Kapitel. Und David ordnete das Kriegsvolk, das bei ihm war, und setzte über sie Hauptleute über 1000 und über 100 und stellte ein Drittel des Volkes unter Joab und ein Drittel unter Abishai, den Sohn der Zeruja, Joabs Bruder, und ein Drittel unter Ittai, den Gathiter. Und der König sprach zum Kriegsvolk: Ich will auch mit euch ausziehen. Aber das Kriegsvolk sprach: Du sollst nicht ausziehen, denn wenn wir fliehen oder die Hälfte von uns stirbt, so werden sie unser nicht achten, aber du bist wie 10.000 von uns. So ist es nun besser, dass du uns von der Stadt aus helfen kannst. Der König sprach zu ihnen: Was euch gefällt, das will ich tun. Und der König trat ans Tor, und das ganze Kriegsvolk zog aus zu 100 und zu 1000. Und der König gebot Joab und Abishai und Ittai und sprach: Verfahrt mir schonend mit meinem Sohn Absalom. Und das ganze Kriegsvolk hörte es, als der König allen Hauptleuten Absaloms wegen diesen Befehl gab. Soweit die Verse 1 bis 5. Wir können nur ahnen, was in dieser schweren Schicksalsstunde in David vorgeht. Nicht genug, dass schon bald Israeliten gegen Israeliten kämpfen werden, sondern möglicherweise wird auch eine Entscheidung darüber fallen, ob sein Sohn diesen Kampf überleben wird. Aus lauter Verzweiflung gibt David seinen drei Hauptleuten die Anweisung, Absalom möglichst zu verschonen. Manch ein Krieger, der sich daran halten muss, hat bestimmt verärgert darauf reagiert oder mitleidig gegrinst. Ich lese weiter ab Vers 6. Und als das Heer hinauskam aufs Feld Israel entgegen, kam es zum Kampf im Walde Ephraim. Und das Heer Israels wurde dort geschlagen von den Männern Davids, so dass an diesem Tag eine große Schlacht geschah, 20.000 Mann. Und der Kampf breitete sich dort aus über die ganze Gegend, und der Wald fraß an diesem Tage viel mehr Volk, als das Schwert fraß. Damit ist wohl gemeint, dass sich viele verirrt haben und schließlich vor Erschöpfung umgekommen sind. Schließlich ist der Wald dort ein unwegsames Gelände mit lauter Gestrüpp und wilden Tieren. Das Volksheer, das Absalom eilends zusammengestellt hat, kann sich unter den gegebenen Bedingungen kaum behaupten. David dagegen verfügt über erfahrene Kämpfer. Im Bibeltext kommt das dadurch zum Ausdruck, dass einerseits vom Heer Israels die Rede ist und andererseits vom Kriegsvolk Davids. Weiter ab Vers 9. Und Absalom begegnete den Männern Davids und ritt auf einem Maultier. Und als das Maultier unter einer großen Eiche mit dichten Zweigen kam, blieb sein Haupt an der Eiche hängen und er schwebte zwischen Himmel und Erde, denn sein Maultier lief unter ihm weg. Als das ein Mann sah, tat er's Joab kund und sprach, »Siehe, ich sah Absalom an einer Eiche hängen.« Und Joab sprach zu dem Mann, der es ihm kundgetan hatte, »Wenn du das gesehen hast, warum schlugst du ihn nicht gleich zu Boden? So hätte ich dir 10 Silberstücke und einen Gürtel gegeben.« Der Mann sprach zu Joab, »Und wenn du mir 1000 Silberstücke in meine Hand gewogen hättest, so hätte ich dennoch meine Hand nicht an des Königs Sohn gelegt. Denn der König gebot dir und Abishai und Ittai vor unseren Ohren, gebt ja Acht auf meinen Sohn Absalom. Oder wenn ich etwas Falsches getan hätte unter Lebensgefahr, würdest du selbst dich gegen mich stellen, weil dem König ja nichts verborgen bleibt.« Joab sprach, »Ich kann nicht so lange bei dir verweilen.« Da nahm Joab 3 Stäbe in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend an der Eiche hing. Und 10 Knappen, Joabs Waffenträger, umringten ihn und schlugen ihn tot. Da ließ Joab die Posaune blasen, und das Volk jagte Israel nicht weiter nach, denn Joab gebot dem Volk Halt. Und sie nahmen Absalom und warfen ihn im Wald in eine große Grube und legten einen sehr großen Haufen Steine auf ihn. Und ganz Israel floh, ein jeder in sein Zelt. Das waren aus Kapitel 18 die Verse 9 bis 17. Joab, der treue Feldhauptmann Davids, missachtet also in diesem Fall die eindeutige Anweisung, Absalom zu verschonen. Und nachdem sich Absalom aus Versehen selbst in eine so hilflose Lage gebracht hat, wäre es ein leichtes gewesen, ihn ohne Blutvergießen gefangen zu nehmen. Aber augenscheinlich will Joab verhindern, dass dieser Kerl noch einmal Unglück über das ganze Volk bringt, indem er Israeliten gegen Israeliten kämpfen lässt. Vers 18. Absalom aber hatte sich eine Säule aufgerichtet, als er noch lebte. Die steht im Königsgrund. Denn er sprach, ich habe keinen Sohn, der meinen Namen lebendig erhält. Und er nannte die Säule nach seinem Namen, und sie heißt auch bis auf diesen Tag Absaloms Mahl. Dieser kurze Einschub soll wohl zeigen, dass Absalom selbst einmal sein Scheitern vorausgesehen hat. Kinderlos ist Absalom allerdings nicht geblieben. In Kapitel 14 wurde erwähnt, dass er 3 Söhne und eine Tochter hat. Was könnte also mit dem Satz gemeint sein, ich habe keinen Sohn, der meinen Namen lebendig erhält? Vielleicht, dass keiner von seinen Söhnen jemals König sein und das Volk an seinen Vorgänger Absalom erinnern wird. Wie wir vorhin schon aus Vers 17 erfahren haben, findet Absalom seine letzte Ruhestätte in einer großen Grube im Wald. Mit anderen Worten, er wird wie ein Verbrecher verscharrt. David unterdessen weiß noch nichts vom Tod seines Sohnes, der ja zuletzt auch sein schlimmster Feind war. Weiter ab Vers 19. Ahimaaz, der Sohn Zadok, sprach, »Lass mich doch laufen und dem König die gute Botschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat gegen seine Feinde.« Joab aber sprach zu ihm, »Du bist heute nicht der Mann für eine gute Botschaft. An einem anderen Tag darfst du eine Botschaft bringen, aber heute nicht.« Denn des Königs Sohn ist tot. Und Joab befahl dem Mohren, geh hin und sage dem König an, was du gesehen hast. Und der Mohr neigte sich vor Joab und lief hin. Joab, der ja den Befehl bekommen hatte, Absalom zu verschonen, weiß, dass die Siegesnachricht für David keine gute Nachricht ist. Deshalb soll der Priestersohn Ahimaaz lieber den äthiopischen Diener Davids zu ihm schicken. Ahimaaz aber, der Sohn Zadok, sprach abermals zu Joab, »Komme, was da will, ich möchte auch laufen, dem Mohren nach.« Joab sprach, »Was willst du laufen, mein Sohn? Du hast keine gute Botschaft zu bringen.« Ahimaaz sprach, »Komme, was da will, ich laufe.« Er sprach zu ihm, »So lauf.« Da lief Ahimaaz auf dem Weg durchs Jordantal und kam dem Mohren zuvor. David aber saß zwischen den beiden Toren. Gemeint sind damit das innere und das äußere Stadttor von Mahanaim. Dort wartet David ungeduldig auf Nachricht. Und der Wächter ging aufs Dach des Tores an der Mauer und hob seine Augen auf und sah einen Mann laufen, allein, und rief und sagte es dem König an. Der König aber sprach, ist er allein, so ist eine gute Botschaft in seinem Munde. Und als der Mann immer näher kam, sah der Wächter einen zweiten Mann laufen und rief in das Tor, siehe, da kommt noch ein Mann allein. Der König aber sprach, der ist auch ein guter Bote. Der Wächter sprach, ich sehe den ersten laufen, wie Ahimaaz, der Sohn Zadoks, läuft. Und der König sprach, es ist ein guter Mann und bringt eine gute Botschaft. Nur allzu gut kann man nachempfinden, wie die Ungeduld David dazu bringt, jede Beobachtung des Wächters auf dem Stadttor irgendwie zu deuten. Wahrscheinlich hat David Angst vor einer schlechten Nachricht und versucht gerade deshalb, jedes Detail als ein Anzeichen für eine gute Nachricht auszulegen. Endlich erreicht Ahimaaz als erster das Stadttor und trifft auf David. Weiter ab Vers 28. Ahimaaz aber rief und sprach zum König, Friede! Und er fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde und sprach, Gelobt sei der Herr, dein Gott, der die Leute dahin gegeben hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben. Der König aber sprach, Geht es auch meinem Sohn Absalom gut? Ahimaaz sprach, Ich sah ein großes Getümmel, als Joab, des Königs Knecht, gemeint ist der äthiopische Diener, und mich, deinen Knecht, sandte, aber ich weiß nicht, was es war. Ahimaaz, der Sohn eines Priesters, macht an dieser Stelle wirklich eine komische Figur. So empfinde ich es jedenfalls. Unbedingt will er als erster dem König die Nachricht überbringen, Hurra, wir haben gesiegt, alles ist in bester Ordnung. Doch auf die entscheidende Frage, die David interessiert, weiß er keine Antwort. Dieser Ahimaaz erinnert mich so ein bisschen an die Art und Weise, wie das Wort Gottes in manchen Gemeinden gepredigt wird. Da steht dann jemand auf der Kanzel und verkündigt den Leuten jeden Sonntag im Gottesdienst, alles ist in bester Ordnung. Gott hat uns lieb, so wie wir sind. Ja, wir alle sind Gottes kleine Kinderlein. Mit der biblischen Botschaft hat das aber nur wenig zu tun. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus. Und im ersten Kapitel des Johannesevangeliums heißt es, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Einfache, fröhliche, mutmachende Botschaften nützen also nichts, wenn sie die Wahrheit verhüllen und wenn die eigentliche Botschaft verdreht wird. Zurück zu König David. Schnell wird ihm klar, dass er von Ahimaaz keine fundierte Auskunft erwarten kann. Weiter ab Vers 30. Der König sprach, tritt zur Seite und stell dich dahin. Und er trat zur Seite und blieb stehen. Siehe, da kam der Mohr, der Diener Davids, und sprach, Hier, gute Botschaft, mein Herr und König. Der Herr hat dir heute Recht verschafft gegen alle, die sich gegen dich auflehnten. Der König aber sprach zu dem Mohren, Geht es meinem Sohn Absalom auch gut? Der Mohr sprach, Es müsse den Feinden meines Herrn des Königs ergehen, wie es dem jungen Mann ergangen ist, und auch allen, die sich böswillig gegen dich auflehnen. Anders ausgedrückt, so wie es deinem Sohn ergangen ist, sollte es eigentlich allen ergehen, die sich gegen dich aufgelehnt haben. David weiß, was das bedeutet. Sein Sohn Absalom ist tot. Und im Grunde hat er die gerechte Strafe dafür bekommen, dass er einen Aufruhr im Volk angezettelt und den rechtmäßigen König vertrieben hat. Dennoch empfindet David immer noch Liebe für seinen Sohn. Und bestimmt kommt ihm in dieser schweren Stunde der Gedanke, Herr, ich bitte dich, erbarme dich meiner. Ich habe nun genug gelitten für die Verfehlungen, derer ich mich vor dir schuldig gemacht habe. Bitte schenke mir einen Neuanfang. Und wahrscheinlich muss David auch an das denken, was ihm der Prophet Nathan vorausgesagt hatte, damals, nachdem David zuerst mit der Frau Urias die Ehe gebrochen und ihn dann hatte umbringen lassen. Damals bekam David von Nathan zu hören, »So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause.« Mit dem niedergeschlagenen Aufruhr Absaloms müsste dieses Unheil nun eigentlich ein Ende finden. Wie die Geschichte mit David weitergeht, nachdem sein Sohn und zugleich sein schlimmster Feind gestorben ist, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.